Ich bin ein bisschen überrascht, dass so viele da sind, weil Uli Brandt ist eine ganz gute Konkurrenz, der ist an der Uni heute, aber der Innenminister ist zumindest zurückgetreten von seiner Veranstaltung hier, wie ich gehört habe. Ja, was ich heute vorhabe, ist ein bisschen ein Experiment, in einer Stunde euch mit ein paar Modellen, Theorien, Ansätzen zu konfrontieren, von denen ich glaube, dass sie sowohl in der Politikwissenschaft als auch im Aktivismus relativ wenig bekannt sind. Und eigentlich ist das Workshop-Format und Seminar-Format, ich will es versuchen, mal euch ein bisschen um die Ohren zu knallen und zu gucken, ob ihr was mit anfangen könnt. Ich habe mich das letzte Jahr intensiv über den Campus für weltverändernde Praxis damit beschäftigt, weil wir über die Rosa-Luxemburg-Stiftung eben diesen Campus für weltverändernde Praxis konzipiert haben, ich mit ein paar anderen externen Leuten und Leuten vom Bildungsbereich der Akademie für politische Bildung, so heißt es bei der Luxemburg-Stiftung, der Bundesstiftung in Berlin, haben dann ein Fortbildungsprogramm aufgesetzt, was sich schwerpunktmäßig mit Strategien und mit Strukturen fürs Weltverändern beschäftigt. Und wir haben da das letzte Dreivierteljahr ziemlich viel Theorien und Modelle angeguckt, die wir mal für den deutschsprachigen Raum verfügbar machen wollten, wenn es um Fragen nach Strategieentwicklung geht. Und der Kurs hat jetzt auch angefangen, dann ist die ersten drei Termine stattgefunden. Und wir haben dabei auch gemerkt, dass, obwohl es auch Leute sind, die da teilnehmen, insgesamt 50 Leute, 50 Personen, die auch über jahrelange Erfahrung auch schon in linken Zusammenhängen verfügen, diese Modelle, von denen ich auch ein paar mitgebracht habe, relativ wenig bekannt sind. Insofern bin ich jetzt auch gespannt, inwieweit ihr die schon kennt, ob ihr damit was anfangen könnt. Würde ich das auch gerne kurz fragen wollen, weil dann weiß ich auch so ein bisschen, vielleicht in welche Richtung kann ich auch mal gucken, wenn jetzt jemand sagt, ja, das hat mich schon mal beschäftigt, dann muss es nicht ganz so frontal bleiben. Wer von euch hat schon mal was von Gene Sharp gehört und seine Konsenstheorie der Macht? Schön, immerhin eine Person. Gut, ich gucke vielleicht nachher nochmal in deine Richtung. Wer hat von dem Movement Action Plan von Bill Moyer schon mal was gehört? Ich gucke in deine Richtung, weil das weiß ich. Ja. Wer kennt Theodor Ebert, ein Friedensbewegungsaktivist aus Deutschland, auch Politikwissenschaftler? Auch niemand, wen haben wir noch dabei? George Lakey, US-amerikanischer Aktivist. Der ist dann auch noch unbekannter. Schön, dann bin ich mal gespannt und weiß zumindest, ich habe Sachen dabei, die ihr nicht alle schon kennt. Das beruhigt. Was ich vorhabe, ist, einen bestimmten Aufbau an Strategie ranzukommen, der auch für eine Stunde gewagt ist. Es gibt viele Ansätze, über Strategie zu reden und die Herleitung auch zu machen. Ich würde gerne darüber starten, euch nachher, weil ganz ohne Workshop-Elemente und Seminarelemente will ich es dann doch nicht machen, und ganz frontal, euch kurz zu dem, was im US-amerikanischen Raum als Theories of Change bezeichnet wird, so implizite Theorien, die wir alle im Kopf haben, weswegen wir auf eine bestimmte Art, und oft wiederholt es sich so, Politik machen, was wir da so im Kopf haben. Da würde ich euch ganz gerne kurz gleich in eine Murmelrunde schicken für ein paar Minuten. Dann hätte ich ein paar Definitionen zu Strategie, Taktik, Aktion, Kampagne, auch weil das meine Arbeitsdefinition sein soll für das, was dann kommt, dass ihr so ein bisschen auch klar, wie ich jetzt diese Begriffe einordne, warum ich so und so mit denen umgehe. Und dann würde ich euch gerne drei Rahmenmodelle für Strategieentwicklung kurz vorstellen. Und es wird tatsächlich so ein Vorstellen bleiben. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr es interessant findet, Lust habt, da einfach nochmal intensiver reinzugucken. Und ihr könnt gerne von mir danach nachher auch nochmal Links, Literatur kriegen oder mir eine Mailadresse geben, dann kann ich euch da was zuschicken. Das wird tatsächlich ein Anreisen bleiben, weil zu jeder dieser Modelle kann man alleine natürlich schon 2 Stunden arbeiten. Insofern ein gewagtes Ding hier in so einem Format, einfach mal sagen, ich knall euch so ein paar Sachen hin und hoffe, es inspiriert euch und lädt euch ein, euch damit noch weiter zu beschäftigen. Das sind die Modelle und dann geht's konkret rein, tatsächlich so Werkzeuge für Strategieentwicklung. Und da möchte ich euch den Movement Action Plan von Bill Moyer vorstellen, als ein Modell, das entwickelt worden ist entlang oder vor dem Hintergrund von erfolgreichen sozialen Bewegungen. Und er hat da so Stufen und Phasen definiert. Finde ich sehr interessant, kann man immer wieder anwenden, würde ich euch gerne vorstellen. Ebenso von Gene Sharp. Die Säulen der Macht als so eine Methode, sich auch auf einer grafischen Ebene mal ein Problem anzugucken und zu sagen, das lässt sich auch für eine Analyse und für eine Strategieentwicklung gut nutzen. Und Und damit enden wir quasi vom Allgemeinen bis ganz in spezielle Reihen nochmal so ein anderes Werkzeug, so ein Tool, Spektrum der Verbündeten, als eine konkrete Möglichkeit, sich eine Akteursanalyse anzugucken und zu schauen, was ist jetzt eigentlich gerade, wenn wir ein bestimmtes politisches Problem haben, eine Kampagne machen wollen, eine Aktion machen wollen, wie können wir uns hinsichtlich verschiedener Akteure, die es in dem Feld gibt, da eine Auswahl treffen und eine bestimmte Strategie hinsichtlich dieser Akteure wählen. Also ganz praktisch, ganz handhabbar, so die Sachen zum Schluss. Der Hintergrund ist auch ein bisschen, dass wir uns in den Infoladen-Hausbars die letzten Jahre immer wieder auch mit Organisierung beschäftigt haben, auch weil in Tübingen die letzten Jahre einige größere Organisationen sozusagen auch mit Ortsablegern hier entstanden sind und die Frage nach Strategie, in der ja Organisierung dann auch eine zentrale Rolle spielt, eigentlich hier bisher so explizit noch nie besprochen worden ist. Auch wenn es Theorien gab, beispielsweise Gramsci mit der Theorie rund um Hegemonie, wo wir mal einen Vortrag hatten. Teilweise, so ein bisschen spielt es immer eine Rolle, aber jetzt einfach mal sagen, Strategie, was ist das eigentlich und was gibt es da für Modelle und Annahmen, fand ich spannend. Das wäre quasi mein Vorschlag und das, was ich mitgebracht habe. Damit kurz zum Murmeln. Ich würde euch einladen, vielleicht nicht mit der Person, die neben euch sitzt, mit der ihr eh ständig euch über politische Sachen unterhaltet, sondern dreht euch vielleicht zu jemand anders hin. Euch entlang vielleicht mal so eine Frage, wie kommen meiner Meinung nach eigentlich gesellschaftliche Veränderungen zustande? Wer macht eigentlich sozialen, politischen, gesellschaftlichen Wandel? Und wo wird der gemacht? Wo findet der statt? Und gibt es eurer Meinung nach, ganz implizit, ganz so spontan, besondere Prozesse und Mechanismen, durch die sozialer, gesellschaftlicher, politischer Wandel eigentlich stattfindet, ausgelöst wird? Ich würde euch einladen, einfach mal 5 Minuten miteinander zu murmeln. Sucht ihr jemanden neben dir und tauscht euch einfach mal kurz entlang dieser Fragen aus, was euch dazu einfällt. Okay, dann würde ich euch bitten, langsam zum Ende zu kommen des Murmelns. Wenn wir mehr Zeit hätten, wäre es spannend, ein bisschen was von euch zu hören. Deshalb vermute ich jetzt einfach mal, dass einige von euch vielleicht über sowas wie, naja, erstmal brauchst du eine Analyse, um zu der Frage zu kommen. Und Kritik ist natürlich was Wichtiges und Aufklärung und Bildung und die Leute überzeugen. Irgendwie so kommt vielleicht Wandel in die Welt. Vielleicht haben wir ein paar über diese großen Begriffe von Reform, Revolution. Ganz hip ist gerade Transformation. Ich glaube, auch Uli Brandt hat da heute wahrscheinlich drüber geredet. Radikaler Reformismus, auch so ein hipper Begriff, der irgendwie versucht, so zwischen Reform und Revolution was dazwischen zu machen. Systemwandel war vielleicht auch so ein Stichwort. Wahrscheinlich haben einige von euch gesagt, naja, gesellschaftlicher Wandel kommt auf jeden Fall auch über Protest und Widerstand und den Aufbau von Gegenmacht. Vielleicht haben einige gesagt, naja, Subkulturen, sowas wie radikale Milieus, da wo einfach was schon ganz anders gemacht wird und von da strahlt es aus in die Gesellschaft. Vielleicht ist das auch so ein wichtiger Punkt da drin, ebenso wie alternative Strukturen oder Einstiegsprojekte, wie das dann auch in einigen Kreisen genannt wird. Also heute schon quasi das Einsteigen, was man sich als zukünftige Strukturen zumindest ansatzweise vorstellt. Vielleicht haben auch einige gesagt, naja, persönliche Veränderung ist was ganz Wesentliches. Nicht nur die großen Strukturen, sondern es geht auch um das eigene Hinterfragen von Herrschaftsstrukturen, die wir vielleicht in uns haben und reproduzieren. Bestimmt vielen hier und da auch die großen Ismen, das Kapital, der Kapitalismus, Patriarchat, Sexismus, Rassismus, vielleicht Naturzerstörung und Speziesismus auch. Vielleicht wurde als das Ort und wer ist das, das Proletariat genannt, vielleicht auch Parteien oder soziale Bewegungen, Gewerkschaften, vielleicht auch Graswurzelgruppen. Und vielleicht wurde als Ort sowas wie Arbeit und die Produktionsverhältnisse, die auch irgendwie ja die Gesellschaft immer wieder umkrempeln, genannt. Vielleicht haben einige gesagt, naja, die Reproduktion ist es eigentlich. Oder wäre auch der wichtige Ansatzpunkt und da würde was passieren. Oder die Kultur. Und vielleicht auch sowas wie Diskurse und das an das so alle glauben und deswegen sich einrichten und die würde es zu verändern gelten. Vielleicht habt ihr auch was ganz anderes diskutiert. Ich würde weitermachen mit ein paar Definitionen, damit ihr wisst, wenn ich diese Begriffe verwende, was ich darunter verstehe. Strategie, Taktik, Aktion, Kampagne. Eine Strategie, würde ich sagen, würde ich hier so verwenden, als Plan, der auf einer situationsübergreifenden Einschätzung beruht, also es ist nicht nur für eine spezifische Situation eine Erklärung, wie ich da handeln will, sondern es ist übergreifender. Eine Einschätzung von Zielen, Mitteln, Umwelt, das ist so die typische Strategiediskussion, es geht darum, die Ziele ins Verhältnis zu den Mitteln, die man hat und der Umwelt, allem, was an Faktoren außenrum ist, da in Beziehung zu setzen, daraus Strategie zu entwickeln. Damit führt eine Strategie einzelne Aktionen zu einer Entwicklung von Macht oder Gegenmacht zusammen. Es geht also in dem Verständnis schon auch darum zu sagen, wir haben Machtverhältnisse und es gilt, die zu ändern und denen was entgegenzusetzen. So mal Strategie auch dann begriffen. Damit bietet Strategie die Möglichkeit, Taktik zu bestimmen. Kommen wir gleich hin. Wobei je nach strategischer Einheit, wie weit Strategie begriffen wird, kann sie dann eben kurz-, mittel- oder langfristige Ziele haben und dementsprechend kurz-, mittel-, langfristige Strategie quasi sein. Und die Taktik wäre in dem Fall sowas wie eine allgemeine Aktionsform, also die Demonstration als Aktionsform oder Blockade, Unterschriftenliste, Streik. Und eine Aktion wäre dann die konkrete Ausformung einer Taktik. Von mir aus dann eine Menschenkette von 10.000 Teilnehmenden mit Transparenten und roten Bändern, die unter dem Motto Stopp Kohlekraft, das ist die rote Linie, im Rheinischen Kohlerevier verschiedene Kohlekraftwerke verbinden. Als konkrete Aktion einer Taktik, die allgemein gesprochen Demonstration oder Menschenkette heißen könnte. Und Kampagne, auch das finde ich wichtig, weil es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die sich Kampagnen nennen. Es gibt zum Beispiel die Kampagne für saubere Kleidung, was ein Netzwerk oder eine Organisation ist, das über viele Jahre arbeitet, die wiederum eigene Kampagnen macht, aber der Name ist so ein bisschen, ja, so sind sie halt mal entstanden als Kampagne, aber die haben schon Organisationsformen, weil sie einfach fest arbeiten. Eine Kampagne im engeren Sinne wäre eine bewusste strategische Auswahl und Aneinanderreihung von Aktionen, die in einem bestimmten, und das ist wichtig, bestimmten und begrenzten Zeitraum mit dem festgelegten Anfang und Ende ablaufen. Also ich definiere bei einer Kampagne meinen Kampagnenstart, weil ich was Bestimmtes erreichen will und lege alles rein, das in einem bestimmten Zeitraum zu erreichen und definiere auch schon, bis wann ich das erreicht haben will und strenge mich an, das dann auch zu erreichen. Das ist eigentlich Kampagne und nicht sowas, was ewig ausläuft. Der Hintergrund ist, dass man eine Kampagne auch versuchen kann, sich, das steckt da auch drin, erreichbare Ziele zu stecken, die mit Anstrengung zu erreichen sind. Man bündelt auch Ressourcen, die man hat in der Kampagne. Das ist halt nicht so mal eine Aktion und dann wieder eine. Und Kampagnen sind damit auch eine Möglichkeit, tatsächlich Erfolge zu haben und dadurch auch die Motivation und so dieses Ereignis von, ja, wir haben auch mal was erreicht, das zu erleben, was man sonst oft, wenn man eine Aktion so nacheinander mal macht, nicht so erleben kann. Deshalb sind Kampagnen so als gezielte Sache auch was sehr effektiv sein kann, aber auch dieses Gefühl geben kann, was erreichen zu können tatsächlich. Wenn ihr zentrale Fragen habt oder Widerspruch, würde ich sagen, meldet euch kurz und wir werden gucken, weil eine ganz große Diskussion ist an jedem Punkt, kriegen wir sicher nicht hin, aber ich weiß es dann schon mal, wir können am Ende nochmal gucken. Also, obwohl ich gesagt habe, ich will ja einigermaßen schnell durch, wenn ganz vehement von euch was da ist, meldet euch ruhig. Wir gucken dann einfach. Ja? Und wenn Verständnisfragen sind, sowieso, meldet euch bitte. Ja?
Kampagne, sind es denn Kampagne für dich immer etwas, was auch mit Strategie quasi zu tun hat? Dass man sich eine Strategie aussucht und mit der quasi für 2 Jahre was verfolgt.
Genau, eine Kampagne ist ohne Strategie gar nicht denkbar. Klar könnte ich jetzt irgendwas Kampagne nennen. Real findet man auch viele Sachen, die einfach mal Kampagne genannt werden, die dann auch nur heißen, wir machen jetzt was gegen die AfD und dann machen wir da mal was gegen einen Wahlauftritt von denen, da machen wir mal eine Veranstaltung, dann könnte man das auch Kampagne nennen. Eigentlich wäre es klar, wir haben ein bestimmtes Ziel, das wollen wir erreichen und wir gucken, wie wir unsere Mittel und Ressourcen, die wir haben, genauso einsetzen, dass wir dieses Ziel auch hinkriegen. Klar, das Ziel gegen die AfD wäre jetzt, die nicht in den Bundestag zu lassen. Aussichtslos, vielleicht zu gucken, dass in Tübingen nicht viel gewählt wird oder dass hier die Kandidaten massiv Ärger haben oder so. Je spezifischer ein Ziel ist, desto besser kann man die Kampagne auch danach ausrichten. Aber Strategie würde heißen, ich habe ein Ziel, und ich wähle jetzt die Mittel so, dass ich dieses Ziel erreichen kann. Sogar wäre das die Strategie. Also hinter einer Kampagne liegt immer Strategie.
Das sind ja auch für Verbindungen. Also jetzt Verbindungen jetzt mit einer Koalition von vielen verschiedenen Leuten. Durch Koalition von, sag ich mal, Greenpeace mit Umweltgewerkschaften.
Genau, das wäre ein Bündnis. Ja? Genau, das wäre so die Abgrenzung dazu, Bündnis im Grunde. Und viele Bündnisse machen Kampagnen. Hier ein bisschen unscharf. Kriegt leider nicht besser hin. Ich habe das nochmal in so ein Dreieck rein gemacht, damit das Dreieck aus dem Internet geholt, mit dem arbeiten wir da auch in verschiedenen Varianten, wo nochmal das Verhältnis Strategie bis konkrete Aktion einfach in so einem Dreieck drin sein soll. Es gibt im amerikanischen Sprachraum immer dieses Grand Strategy. Das ist so die übergeordnete große Strategie und die hängt auch maßgeblich mit dieser Theory of Change zusammen. Das, was vorhin der Versuch war, mal darüber nachzudenken, ist tatsächlich, wir haben alle diese Theorien im Kopf, wir machen die ganz wenig explizit, wir glauben alle, irgendwie so und so tickt die Welt, so und so können wir da eingreifen, mit denen und den Aktionen können wir was erreichen, verbessern in unserem Sinne. Das ist diese Theory of Change. Das Interessante ist, die zu überprüfen und zu sagen, stimmt die denn überhaupt? Oder wo könnte ich die besser kriegen? Und das wäre dann eben zu schauen, ob die strategisch immer passt. Und wenn man dann eine Strategie entwickelt, kann es heißen, ich möchte was Bestimmtes erreichen, dann kann ich das in Phasen aufteilen, sagen, da stecken einzelne Phasen drin in dem Prozess, den ich da angehe, um, bleibt mal allgemein, die Welt zu verändern. Dann können darunter Kampagnen sein, Kampagne 1, 2, 3, 4, 5, die könnten zu den Phasen quasi in Verhältnis stehen, weil in der ersten Phase mehrere Kampagnen ablaufen und die Kampagnen haben wiederum untergliedert Taktiken, beziehungsweise konkret Aktionsformen. Aktionsformen, die im Rahmen dieser Kampagne ablaufen, die versuchen, die Ziele dieser Aktion zu erreichen, damit die Kampagnenziele zu erreichen, in dieser Phase dann die große Strategie sozusagen langfristig mit umzusetzen. Aber das läuft alles in kleinen Einheiten und Taktiken ab. Da wären wir eben bei der Kampagne als bestehend aus einzelnen Elementen von Aktionen. Da stehen da auch immer Ziele dahinter, konkret. Und dann ist man dabei eben auch bei der Frage, was will ich eigentlich erreichen? Auch das wird oftmals, auch in so spontanen, linkeren Zusammenhängen, glaube ich, aus dem Bauch raus oft entschieden. Man macht halt wieder mal was. Und hat so das Gefühl, naja, das haben wir ja schon immer so gemacht und es war schon immer richtig, da aufzutauchen, wo die Nazis sind. Und dann holt man halt sein typisches Repertoire raus und fragt sich selten, ist es denn, was ist denn eigentlich das Ziel dahinter? Und erreichen wir denn das wirklich mit dem, was wir tun? Mal angenommen, das Ziel wäre weiter richtig. Oft ist das Ziel vielleicht auch gar nicht mehr passend, deshalb die Aktion auch gar nicht. Insofern ist es auch ein Delegie, sich das nochmal von oben her durchzudenken. Aber hier wird auch nur mal angerissen. Und damit zu Rahmenmodellen, die wären jetzt quasi auf so einer übergeordneten Ebene. Es ist nicht zufällig, was ich ausgewählt habe. Klar, kann man auch sagen, Marc, logisch, dass du es die bringst, die haben viel mit sozialen Bewegungen zu tun. Das sind jetzt keine Parteimodelle. Genau, also so, ich stelle es euch mal vor und wir können dann im Anschluss ja auch gerne darüber diskutieren. Das erste ist im Grunde das Modell, das als Theory of Change, und zwar als explizite Campact zugrunde liegt. Campact werden einige kennen, Online-Protestorganisationen in Deutschland haben sich nach einem Modell oder nach einem Vorbild aus den USA, ich glaube WeAct heißt es da, ich weiß gar nicht, wie es mehrere Organisationen, die da auch sowas machen, also Unterschriften bzw. Protestmails sammeln und damit Druck im Konkreten, zu konkreten Themen, die im Politikprozess in den Parlamenten verhandelt werden meistens, dazu über Protest, über Unterschriftenlisten Einfluss zu nehmen. Dem liegt im Grunde dieses Modell mit zugrunde. Felix Kolb ist Mitgründer von ATTAC in Deutschland, hat dann Campact mitgegründet, unter anderem auch die Bewegungsstiftung, wo auch mit drin ist, und hat als Arbeit an der Uni mal verschiedene Theorien sozialer Bewegungen zusammengebündelt und daraus ein Modell, was er MASS oder Movement Action Success Strategy nennt, was ich hier mal in einer Form, Version von ihm, euch mitgebracht habe, was ich von der Zusammensetzung her immer noch total spannend finde, um konkret in Prozessen, die vor allem in Parlamenten ablaufen, darauf Einfluss zu nehmen. Also wir sind hier rein im Reformismus sozusagen. Zum Beispiel lässt sich hierbei an dem Modell sehr schön was darstellen und eine Orientierung geben, was wir vor ein paar Jahren im Rahmen des Mietshäuser-Syndikats erlebt haben, als wir mitbekommen haben, dass die Direktkredite, die wir einwerben, um unsere Projekte zu finanzieren, also Privatdarlehen sozusagen, da hat plötzlich die Verbraucherschutzzentralen in Deutschland haben aufgrund eines Unternehmens Procon, die auch solche Kredite eingeworben haben und die pleite gegangen sind, haben die Verbraucherschutzzentralen gesagt, wir brauchen endlich ein Gesetz, dass es verhindert, dass die Leute abgezockt werden. Dass nämlich Leute Privatkredite geben und dass die dann verloren gehen. So war das im Falle von Procon. Die haben viele, viele Gelder eingeworben und sind nachher pleite gegangen und die Leute waren ihr Geld los. Und wir im Mietshäuser-Syndikat machen auch sowas Ähnliches. Wir gehen bisher nicht pleite und werden es wahrscheinlich auch nicht. Wir sammeln aber auch diese Gelder ein. Und plötzlich hat uns ein Gesetz gedroht, dass unsere Möglichkeiten, Direktkredite zu nehmen von Leuten und dafür zu werben, massiv beschnitten hätte. Dann war so eine typische erste Reaktion, wo aus Sauerei, wir müssen ganz viel Protest mobilisieren. Da hat man auch so ein Potenzial, klar, wir sind irgendwie über 100 Wohnprojekte jetzt bundesweit mit irgendwie, keine Ahnung, 2000, 3000 Leuten. Da könnte man sagen, okay, wir setzen jetzt massiv einfach darauf, richtig Protest machen. Jede Stadt eine Demo, wäre so eine Möglichkeit. Und dann haben aber Leute gesagt, naja, halt, wo steht denn das jetzt gerade? Also wir haben es mitbekommen, da soll irgendwas entschieden werden, ist ja noch gar kein Gesetz. Was ist denn jetzt vielleicht gerade der Prozess, in dem das Ganze steht? Und ich finde, das hat halt Felix Kolb sehr schön gemacht und hat nämlich gesagt, wenn wir Bewegungen angucken, er geht auch von Bewegungen aus, sozialen Bewegungen, dann haben die so einen Rahmen quasi, in dem sie agieren, im politischen Kontext. Da gibt es Gegner und Verbündete, da gibt es politische Möglichkeitsstrukturen, also Zugänge, die man in offiziellen Politikbetrieb hat. Und es gibt sowas wie, das ist auch aus der Bewegungstheorie, Windows for Reform oder Windows of Opportunity. Es gibt so typische Fenster manchmal, die tun sich quasi in der Geschichte plötzlich auf, so scheint es dann. Oftmals mit Unglücken verbunden, ein Atomkraftwerk geht hoch und dann ist natürlich wieder so ein Window of Opportunity da, zu sagen, ja, jetzt endlich mal in Deutschland aussteigen aus der Atomenergie. Die können aber manchmal auch gemacht sein, zum Beispiel, weil sich bestimmte Konstellationen ändern in Parlamenten, dann könnte das auch so ein Fenster sein. Und er sagt eben, es gibt, das ist ganz wichtig, diesen Kontext zu sich anzugucken. Und er sagt, Umweltbewegungen sind halt verschiedene Organisationen, dem Fall nicht so wichtig. Und es gibt diesen Politikprozess. Und es gibt Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Und Politikprozess, jetzt in dem Fall dieses Gesetzes, war eben so, wir hatten erstmal gedacht, naja, wir müssen jetzt massiv mit Protest kommen, so wie wir es ja können und auch gewohnt sind. So das typische Mittel erstmal. Tatsächlich war aber dieses Gesetz noch überhaupt nicht entschieden, auch noch überhaupt nicht formuliert. Das war auch zwischen verschiedenen Ministerien noch total umstritten. Insofern war es gar nicht richtig, jetzt zu sagen, wir gehen da mit öffentlicher Meinung rein, wir mussten jetzt nicht irgendwie allgemein ganz Deutschland aufwickeln und sagen, jetzt müsst ihr euch alle irgendwie einsetzen gegen dieses Gesetz, sondern es hat eigentlich gereicht zu sagen, wir gehen ganz oben hier rein, wir suchen uns einen Zugang in diesen Politikprozess, wir haben Gespräche geführt auf lokaler Ebene in verschiedenen Städten mit Bundestagsabgeordneten und haben dann gemerkt, naja, die wissen auch noch nicht Bescheid. Schlussendlich hat es dann dazu geführt, dass wir in einem ganz frühen Prozess hier, nämlich bei der Thematisierung und bei der Formulierung von Alternativen für dieses Gesetz gehört worden sind. Es war die Vertreterin auch aus Tübingen fürs Mietshäuser-Syndikat bei einer Anhörung im Bundestag dabei. Wir konnten quasi in die Formulierung dieses Gesetzes direkt Einfluss nehmen. Wir mussten gar nicht die große Mobilisierungstour anfangen. Haben wir mit Protestbuskarten trotzdem gemacht gehabt, aber das Wesentliche war eigentlich, hier viel früher einzusetzen und zu merken, dass wir da viel besser sein können. Eine andere Möglichkeit, was man da sehr schön sehen kann, ist das, was jetzt gerade in den USA stattgefunden hat, wo dieses Dekret von Trump ja sowohl massiv Protest ausgelöst hat, als die Leute an den Flughäfen festgesetzt worden sind oder nicht weiter in den USA durften. Es gab quasi Mobilisierung von Protest, es gab Taxiunternehmen, die gestreikt haben, es lagen ja die Flughäfen ziemlich brach, also dieses typische Repertoire. Real war es nachher, soweit es ich verstanden habe, die Gerichte. Leute aus der Bürgerrechtsbewegung, die gesagt haben, ja, versuchen erstmal das per Gericht quasi stoppen zu lassen oder die Einreise Leute zu ermöglichen. Also auch dieses Zusammenspiel von diesen verschiedenen Ressourcen, von denen Felix Kolb spricht. Und das ist eben, gibt es einen Zugang zum Politikprozess? Haben wir die Möglichkeit, darüber was zu erreichen? Nein, reformistisch gedacht, klar. Dann die große Ressource, wo er von sozialen Bewegungen immer spricht, ist natürlich Unruhe zu verursachen, massenhaft Protest zu machen. Das ist ein ganz großer Faktor, der auf die öffentliche Meinung auch immer wirkt. Die öffentliche Meinung hat einen Prozess darauf und Einfluss. Schlussendlich auch nur über Wahlen, klar. Dann werden vorhin auch Diskurs, Realitätskonstruktionen, Dekonstruktionen auf das, was geglaubt wird und was gesagt wird, Einfluss zu nehmen. Ist auch so eine Ressource, so ein Weg immer. Schlussendlich auch Berichte und in der globalisierten Welt auch internationale Politik. Zu sagen, vielleicht können wir auch mal auf lokaler Ebene was über Landesebene oder Bundesebene oder EU oder UN beeinflussen und können quasi die Ebene wechseln. Das ist also ein Modell, wo sich sehr kleinteilig Gedanken gemacht werden kann und aufgegliedert werden kann, wo Einfluss genommen werden kann. Entweder über die ganz große Mobilisierung oder über den ganz kleineren Weg sozusagen. Wie gesagt, dieses Beispiel Mietshäuser-Syndikat und dieser kleine Legerschutz. Und Campact geht genau so vor. Die gucken immer, wo steht ein neues Gesetz zur Gentechnik? Wo soll jetzt wieder Genmais zugelassen werden? Wo steht es hier? Ist es schon entschieden in den Parlamenten? Und jetzt geht es um die Umsetzung. Ja, welche Bauern bauen das jetzt wo genau an? Sind es noch Versuchsfelder oder ist es schon eine breite Zulassung? Die gucken, wo steht es hier? Und versuchen möglichst früh über Mobilisierung von vielen Leuten und Protestmails oder auch Aktionen, die sie dann damit machen und bei den Leuten auftauchen, damit schon ganz früh Einfluss zu nehmen und nicht ganz spät. Typische, zeige ich jetzt mal auch selbstkritisch, typische linke, linksradikale Politik ist immer, wir setzen immer da an, wenn es schon rum ist. Weil davor kriegen wir es nicht mit oder haben auch so das Gefühl, was können wir da erreichen? Wollen wir ja auch gar nicht, jetzt auf Politiker irgendeinen Einfluss nehmen, bringt es ja nicht. Deshalb sind wir selten erfolgreich, das sage ich jetzt auch provozierend. Es wäre in Reform gedacht oder im radikalen Reformismus oder so, es wäre oft möglich, schon viel früher was zu verhindern, wenn man es sehen würde und auch so analysieren würde und dann gucken würde, was sind da die richtigen Mittel dafür. Und da ist Campact, bei vielen Kritikern Campact, sehr klug drin, weil sie genau das merken. Aktuell mobilisieren sie gerade gegen eine der Pipelines, die Trump wieder zugelassen hat und machen das über den Hebel der Bayerische Landesbank. Die sind Hauptfinanzier von einem dieser Pipeline-Vorhaben in den USA, die durch Proteste vor ein paar Monaten gestoppt worden sind. Und Trump hat jetzt auch per Dekret gesagt, die werden es doch gebaut. Und die gehen jetzt über die Landesbank Bayern, weil die der Hauptfinanzier sind und sagen, das ist jetzt hier quasi der Hebel. Mobilisieren und auf den Druck machen. Ja.
Diese Reihenfolge der Pfeile ist ja parallel zu dieser zeitlichen Reihenfolge, auch wie sich das entwickelt. Es soll schon auch nahelegen, dass diese gewissen Strategien, die weiter oben vorgeschlagen sind, Zugang zu Politik, Prozessen, Mobilisierung, sozusagen die früheren, wenn man sich im früheren Stadium befindet, auch eher die sind, die man zuerst angeht, während die anderen dann schon auch eher die späteren sind, die man angeht, oder?
Nicht unbedingt, aber teilweise ja. Vielleicht bleiben einem irgendwann nur noch die Gerichte.
Nur so
ja,
als
Gruppe, genau. Aber es könnte genauso sein, man kann über massiven Protest auch nochmal den Gesetz zurückdrängen. So. Ja. Also nicht ganz schlüssig, aber so grob. Zumindest hier stimmt es. Ja, wenn man Zugang hat, dann kann man auch früh hier schon rein.
Ja. Ja, besteht auch die Möglichkeit von Korruptierung, also praktisch durch Beeinflussung von bestimmten Bewegungen, praktisch, dass man die Bewegung spalten will und praktisch dann Befürworter und Gegner
im eigenen. Kommen wir nachher drauf.
Kommen wir noch drauf?
Ja, kommen wir nachher. Okay. Ja, super. Schönes Stichwort für mehrere Sachen nachher. Ich mache einfach mal weiter. Das war quasi Felix Kolb. Ein anderes Modell oder so eine Stufe und zumindest nennt George Lakey. George Lakey ist aus den USA, hatte ich schon gesagt. Jahrgang 37, auch nicht mehr ganz jung. Hat in verschiedensten Bewegungen und Organisationen in den USA in den letzten Jahrzehnten Politik gemacht, unter anderem Schwulenbewegung, Friedensbewegung, Anti-Atom-Bewegung. Ist als Trainer vor allem zu Strategien, aber auch zu Aktionsformen quasi global, weltweit unterwegs gewesen und hat 1988, ist eins seiner Bücher, deshalb habe ich das da aufgeführt, den Begriff Living Revolution hat auch so ein Phasenmodell definiert, was man, wo man sagen könnte, auch Rahmenmodell, sehr allgemein, trotzdem eins, das jetzt nicht, so wie Felix Kolb sagt, wir versuchen die Parlamente und die offiziellen Prozesse, in denen Gesetze gemacht werden, zu beeinflussen, sondern wir versuchen eigentlich hiermit auf das ganze Große und die Revolution zu setzen und dafür Strukturen aufzubauen für die große Veränderung. Von ihm stand auch so ein Satz, Strategie ist zu wichtig, um sie Führer und Führerinnen zu überlassen. Also er hat ein sehr basisdemokratisches Verständnis, war auch immer in diesen Strukturen unterwegs. Im Grunde geht dieses Modell, diese Idee dieser Stufen, geht von der Analyse, so einem rein rationalen, auch einem negativen, wir wissen, was wir nicht wollen, das ist so der Ausgangspunkt, eine negative Bewegung über Visionen als positive Bewegung, wobei da dann eben auch Wünsche und Visionen und Hoffnungen reinkommen. Zur Strategie, also der Frage nicht nur nach dem Warum machen wir was, sondern auch wie. Und da auch seine Orientierung, die Revolution muss was Demokratisches sein und muss viel schon mitdenken, was in Richtung einer basisdemokratischen, emanzipatorischen Zielsetzung dann auch schon heute mit umzusetzen ist. Von daher bei ihm auch viel klassisch gewaltfreie Ansätze, sozusagen die Mittel, die wir heute einsetzen, schon, sollen auch den Zielen entsprechen. Seine Stufen, von denen er sagt, die sind auch nicht, die werden nicht 1 bis 5 durchgelaufen, sondern da muss immer wieder auch Stufe 1, wenn man vielleicht schon da ist, mitbespielt werden. Deshalb diese Pfeile, das findet also ständig in so einem Kreislauf auch statt. Wäre klassisch, kann man auch selber drauf kommen, Bewusstseinsbildung. Natürlich muss man sich erstmal klar werden, was ist eine Schwierigkeit. Zentrale, aber private Schwierigkeiten sind öffentliche Angelegenheiten. Immer diese Orientierung zu sagen, raus aus diesem, ja, sich betroffen fühlen und sich so individualisiert fühlen. Gemeinschaften von Unterdrückten bilden. Das Ganze mit interaktiven, partizipatorischen Methoden. Und eine Gefahr, die er immer definiert hier, ist Elitenbildung an dem Punkt. Aber er betont auch, das ist in Deutschland immer schwierig, über Führer redet man ja nicht so gerne, aber Leadership ist in den USA, in den Bewegungen, in den Organisationen ein großes Thema. Und das ist für ihn auch hier so ein Punkt, da wird Agitation, da wird Propaganda gemacht von Leuten, die tatsächlich hier was organisieren wollen, den Leuten auch sozusagen dies ermöglichen wollen, diese Erkenntnis zu haben, von den privaten eigenen Schwierigkeiten auf eine politische Sicht zu kommen. Als nächster Schritt Organisierung. Wie schon gesagt, Ziele sollten in Mittel umschlagen, also sollten sich entsprechen. Wobei das nicht zur Selbstisolation beitragen soll, also sich zurückziehen, sozusagen in seine Wohnprojekte, Kommune, Land, Hof, wo alles schön und gut ist und man hat dann schon die heile Welt quasi, aber man hat seine Nische. Das kann es nicht sein, die Gefahr beschreitet er da auch immer. Es geht um radikale Reformen, es geht darum, hier jetzt schon was zu erreichen, was über das Bestehende rausreicht. Er sagt, es ist durchaus auch gut, in reformistische Vereinigungen, zum Beispiel Partei zu gehen und da als radikale Fraktionen, als radikale Gruppen auch Einfluss zu nehmen und auf jeden Fall utopische Gemeinschaften aufzubauen, gegen Institutionen. Seine Basis sind immer kleine Bezugsgruppen, da merkt man so den Anarchisten auch durch. Dieses Bezugsgruppenmodell ist ganz zentral bei ihm. Das sind die Kerne, das sind die kleinen Einheiten, über die raus wird sich, ähnliche Rätestrukturen, wird sich dann organisiert. Dann zentral, Konfrontation. Es geht dann darum, wenn Organisierung da ist, Bewusstsein da ist, dann die Konfrontation zu suchen. Dramatisierung ist allgemein in der gewaltfreien Terminologie immer ganz, ganz wichtiger Begriff, weil da klassisch mit Aktionen zivilen Ungehorsam immer versucht wird, Themen zu dramatisieren, zu sagen, wir sind die Guten, wir klettern auf diesen bösen Bagger, wir lassen uns da räumen und dann wird dieses Gewaltverhältnis wird da sichtbar. Oder die Polizei räumt uns, den Nazis, aus dem Weg, dann wird sichtbar, für was dieser Staat hier steht, wenn er sozusagen uns daran hindert, die Nazis nicht durchzulassen. Insofern ist es immer diese Dramatisierung. Da können externe Ereignisse genutzt werden, das wäre das Atomkraftwerk, Tschernobyl, Fukushima, als so ein Moment auch. Kampagnen haben einen ganz hohen Stellenwert bei ihm, tatsächlich langfristige Kampagnen mit klarer Zielsetzung zu fahren, Ziele festzulegen, Bilder zu schaffen im Prozess, immer anerkannte Werte nutzen, auch immer dieses Moralische spielt eine große Rolle, an anerkannte Werte, an allgemeine geteilte moralische Sachen anzuknüpfen. Dilemma-Demonstrationen wären das, was ich gerade gesagt hatte, zu versuchen, Aktionen so zu machen, dass quasi die Reaktion des Gegners wieder auf die zurückfällt. Die können gar nicht anders als verlieren. Wenn sie uns jetzt mit massiver Gewalt von der Straße räumen, dann sieht der Staat und die Polizei schlecht aus. Wenn sie uns sitzen lassen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Oder auf dem Kohlebagger sagen genau das Gleiche. Aber sie lassen uns auf das Genfeld und das platt machen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wenn die Polizei da uns massiv abdrängt, dann hat sie entblößt, für was sie steht. Das wäre so dieser Versuch, immer mit der Demonstration was zu schaffen, wo quasi wir nur gewinnen können. Auch ein großes Thema bei ihm ist immer Umgang mit Repression, ist auch schon mit einbeziehen, da er klassisch gewaltfrei argumentiert, staatliche Gewalt immer gewaltfrei begegnen. Das heißt, Polizei demoralisieren und auch einen Staat damit zu delegitimieren. Die Gewaltdiskussion würde ich jetzt nicht unbedingt führen wollen, tatsächlich. Dann als nächster Schritt, ganz relevant, um tatsächlich das Ganze groß werden zu lassen, massenhafte Nicht-Zusammenarbeit, tatsächlich zu sagen, in immer weiteren Strukturen nicht mehr teilnehmen. Einfach zu sagen, man zieht sich da raus, man baut nicht nur das eigene auf, sondern man zieht sich auch aus den bestehenden Strukturen raus. Massenhafte Nicht-Zusammenarbeit, ganz klassisch ist es sozusagen, der Zivildienst war sowas, das hat jetzt noch nicht das System komplett gestürzt, aber es kann auch heißen, keine Steuern mehr zu zahlen. Das kann auch heißen, so wie das in verschiedenen Regionen der Welt auch gerade stattfindet, Rojava, Nordsyrien zum Beispiel, tatsächlich ganz eigene Strukturen aufzubauen, zu sagen, die Verwaltungsstrukturen, die wir staatlicherseits haben, nehmen wir nicht mehr in Anspruch. Oder das, was die Zapatistas in Chiapas gemacht haben, wäre auch genau das zu sagen. Sogar innerhalb von bestehenden Dörfern hat die Hälfte der Bevölkerung gesagt, wir verstehen uns als autonom organisiert und wir zahlen keine Steuern mehr an diesen Zentralstaat. Wir organisieren da alles weitgehend selber. Das wäre so diese massenhaft in die Zusammenarbeit bis in die Parallelverwaltung zu gehen. Fachwissen aneignen heißt auch, wenn wir halt nicht wissen, wie man Feuer löscht und Feuerwehrauto fährt, dann können wir halt auch die andere Welt sozusagen nicht selbstständig aufbauen, übernehmen. Das setzt auch sowas dann immer mit voraus. Das ist alles nicht neu. Ich finde es spannend, dass es halt mal so durchdacht ist auch und in diesen Stufen und jeweils immer mit dieser Rückkopplung auch drin. Wie gesagt, so ein Rahmenmodell, so ein, naja, ungefähr so könnte Veränderung ja laufen, wenn ihr sagt, in die Richtung könnte es gehen. Theodor Ebert hat in Berlin an der Humboldt-Universität, glaube ich, gelehrt, hat 1970 dieses Büchlein Gewaltfreier Aufstand, Alternative zum Bürgerkrieg rausgegeben, hat viel zu sozialer Verteidigung geforscht als Alternative zu Militär. Und er hat ähnliche Gedanken wie Lakey, hat es nochmal systematischer gemacht und hat sich intensiv auch mit Repressionen und mit den Möglichkeiten, wie der Staat reagiert, beschäftigt. Deshalb finde ich immer noch Ebert total anregend zu lesen. Habe ihn auch selber schon erlebt, einen Workshop zusammen gemacht. Er ist nicht der große Revolutionär mehr. Also er hat da damals noch Revolutionäre geschrieben, als er heute rüberkommt, aber er ist auch ziemlich alt inzwischen und ziemlich gesetzt. Vielleicht ist er auch milde geworden. Er hat zwei Sachen, habe ich von ihm, Skala gewaltfreie Kampfmaßnahmen und die Skala der Unterdrückung. Er hat auch so Stufen definiert und hat gesagt, es muss immer auf beiden Stufen alles stattfinden, um was zu erreichen. Es gibt immer so eine subversive Stufe und eine konstruktive Stufe. Das heißt auch wieder wie bei Lakey, es nützt halt nicht nur Prozess zu machen, sondern wir müssen auch die Alternativen aufbauen. Auch Gandhi hat es gesagt und das ist auch nicht ganz was Neues, aber trotzdem bewegen wir uns, glaube ich, immer wieder halt vor allem hier. Deshalb, Stufe 1 ist bei ihm der Protest, das könnte sein, Demonstration gegen irgendwas. Da dagegen nennt er, das sind durchaus auch so Begrifflichkeiten aus den 70ern, zum Beispiel Sprachgebrauch, funktionale Demonstrationen wären zum Beispiel Gutachten, um zu sagen, es ist möglich, auch mit erneuerbaren Energien das zu leisten, was jetzt gerade Atomkraft oder Kohle macht. Auf der nächsten Stufe, Eskalationsstufe, wäre dann auch wiederum diese Nicht-Zusammenarbeit, aber noch legal zu sagen, Boykott oder andere Formen, die tatsächlich jetzt noch keine Gesetzesverletzungen sind. Dem gegenüber steht dann wiederum auf der konstruktiven Seite eigene Strukturen aufbauen, Projekte, was jetzt Ernährung, Wohnen, Gesundheit, Medien und so weiter sein könnte. Und das heißt auch schon immer üben. Jetzt schon die Rollen ausprobieren, die wir eigentlich gerne einnehmen würden in der zukünftigen Gesellschaft. Und dann steht, und das kann reformorientiert oder revolutionär sein, auch da unterscheidet er klar, der zivile Ungehorsam. Der zivile Ungehorsam an sich ist natürlich nicht, vor allem so wie wir ihn hier praktizieren, ist er meistens reformorientiert, ist nicht an sich revolutionär. Und er fragte nach, naja, welche Zielrichtung hat das denn? Das könnten klassisch Blockaden sein, kennen wir. Oder wiederum, wie bei Lecky auch, er nennt es hier zivile Usurpation, Rätesystem, öffentliche Aufgaben werden übernommen, es gibt eine Parallelregierung. Und dann setzt er dem entgegen, was Repression ist, auch auf diese Stufen, auch Repression immer als Sanktion und als konstruktive Aktion, wo Gesetze gemacht werden. Und sagt, typisch, das ist dann auch nicht immer 1:1, aber typisch ist, dass auf so eine Stufe erstmal mit sozialen Sanktionen reagiert wird. Zum Beispiel wird angedroht, dass keine Fördermittel mehr da sind für eine Organisation, die halt zu unbequem wird.
Also macht man schon mal zum Aufstand nur Sinn, wenn es eben Leute gibt, die uns unterdrücken.
In dem Fall ja. Demgegenüber dann sowas wie Nutzen von Medienmacht, die da ist, also auf der Ebene von Informationen zu agieren, vielleicht auch das gute alte Teil und Herrsche, einen Teil des Protests zu integrieren, einen anderen Teil damit abzuspalten. Alles noch sehr softe Varianten sozusagen der Repression. Hier dann eine volle Anwendung von Gesetzen und Bestrafung, das Repertoire, was gesetzlich einfach da ist, dann aber auch schon eine Gesetzgebung, die weitere Strafen mit sich bringt. Auch das erleben wir, glaube ich, jetzt gerade die letzten Jahre auch massiv, dass einfach auch in Richtung Kundgebungsrecht, Versammlungsrecht ganz viel neu eingestuft wird und so eine Repressionsschraube gedreht wird, aktuell gerade auch zu merken. Es kann aber auch heißen, dass halt Reformgesetzgebung gemacht wird. Ein bisschen was reformiert im System und dann sagen, mit denen dann auch das Wasser so abgegraben. Und dann, letzte Stufe der Repression, wäre terroristisches Sanktionen, Staatsterrorismus. Da wird wirklich physisch und nicht mehr berechenbar. Wir sind auf den Stufen noch, da ist es immer noch, man weiß, wie die Gesetze sind. Man weiß so grob, was passieren könnte, auch wenn man immer wieder kalt erwischt wird und da ganz viel Scheiße passiert. Aber das ist dann nicht mehr zu kontrollieren. Das wäre auch sowas, was vielleicht jetzt gerade oder schon seit Jahren eigentlich in der Türkei stattfindet. Und in vielen anderen Ländern auch. Und das kann auf der konstruktiven Seite, also wiederum der Rechtfertigung dafür, kann das dann heißen Ausnahmezustand. Oder letztes Mittel Staatsstreich, das tatsächlich dann eine Clique auch den Staat aktiv unternimmt, um dann diese Mittel auch so durchzuziehen. Das Spannende für mich einfach genau diese systematische Auflistung auf den beiden Seiten, Subversiv und Konstruktion, und dann auch dementsprechend die Reaktion darauf. Bei Ebert ist wichtig, dass er immer sagt, um Erfolg zu haben, sind diese drei Dinge wichtig, egal auf welcher Stufe. Immer moralischer Appell, immer Leuten klar machen, wir appellieren da an höhere Ziele, wir wollen irgendwie für die Menschenrechte. Ja, diese moralische Sache, diese allgemeinen Werte, die müssen drinstecken. Gewaltfreier Zwang. Zwang ist immer ein ganz wichtiges Mittel bei ihm. Zu sagen, wir müssen die Herrschenden, die Macht haben, dann müssen wir zwingen, sonst kriegen wir nichts. Wir müssen die unter Druck setzen, sonst wird es nicht funktionieren. Da liegt also ein Machtbegriff auch, ein Herrschaftsbegriff drüber, wo ganz klar ist, dass da nicht einfach freiwillig abgegeben wird. Auch wenn man ganz viel appelliert. Das alleine nützt es nicht. Der Zwang muss dabei sein und es müssen Gegenmodelle da sein, die schon überzeugend sind und zeigen, es geht anders. Und in diesem Koppeln dieser drei Sachen sagt er und weist es auch historisch nach, dass das dann erfolgreich sein kann. Und, finde ich auch noch spannend bei ihm, dass er sich als Einziger, die diese Modelle entwickelt haben, auch nochmal stärker über die Rolle des Gegners Gedanken macht und auch unterscheidet, das ist auch wieder so klassisch gewaltfrei, Personenrolle oder vielleicht die Maske, die Leute quasi aufhaben im System und die Person drunter. Und versucht auch anzuregen, die Motivation klar zu analysieren und Rollenwidersprüche zu nutzen. Um damit dem Gegner, und das ist jetzt auch dann so eine Orientierung zu sagen, wir müssen den Gegner nicht vernichten. Es reicht oft, dass wir ihnen eine Möglichkeit für einen Rückzug auch bieten. Beispiel historisch könnte sein zu sagen, Martin Luther King, der auch eigentlich vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass er tolle Reden gehalten hat und 4 Kampagnen gemacht hat. Das war eigentlich sein Beitrag zur Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA. Waren 4 Kampagnen. Eine davon war in Birmingham, wo die Schwarzen quasi die ganze Stadt lahmgelegt haben über einen längeren Zeitraum, Druck gemacht haben auf die Ladenbesitzer in der Innenstadt. Da war es egal, ob die Ladenbesitzer rassistisch waren und auch noch geblieben sind. Das Relevante war, Druck auf sie zu machen über ökonomische Boykott, zu sagen, irgendwann kriegen wir euch weich, irgendwann geht euch das Geld aus und ihr müsst den Veränderungen von Gesetzen in dieser Stadt zustimmen. Das haben sie irgendwann gemacht. Damit waren sie zu dem Zeitpunkt immer noch genauso rassistisch. Das war egal, die Gesetze waren geändert. Da war also sozusagen ein Rollenwiderspruch genutzt. Rassisten waren das, durch und durch, und haben auch die rassistischen Gesetzgebungen, also Schwarze durften nicht in diese Läden oder durften nur an bestimmten Stellen im Restaurant sitzen, das haben die alles mit dort aufgebaut, eingerichtet, unterstützt, aber sie haben plötzlich noch einen Rollenwiderspruch, weil der Boykott so effektiv war. Die haben einfach nicht mehr viel Geld eingenommen. Und dann sind sie in diesem Widerspruch gewesen. Ja? Sie wollen weiter irgendwie existieren können und Geld einnehmen, sind aber noch Rassisten. Wenn sie es wieder Geld einnehmen wollen, müssen sie irgendwie von dieser rassistischen Gesetzgebung ein Stück weit abrücken. Dieser Widerspruch ist genutzt worden. Die waren trotzdem danach immer noch Rassisten, aber das ganze System ist damit ein Stück weit verschoben und verändert worden. Das wäre so eine Frage, immer Rollenwidersprüche auch zu sehen und zu erkennen. Das ist der nächste. Bill Moyer, MAP. Ich dachte immer, das wäre was sehr Bekanntes tatsächlich. Marike, du vielleicht auch?
Super.
Die Grafik ist nicht so toll, genau. Ich erkläre es euch aber so ein bisschen, danach nochmal das zweite. Bill Moyer, auch USA, ist so ein Buddy von Lakey tatsächlich. So ein, die waren in verschiedenen Zusammenhängen organisiert. Bill Moyer hat sich mit sozialen Bewegungen beschäftigt, nach der Definition von vorhin. Und hat gesagt, naja, wenn ich mir die schwarze Bürgerrechtsbewegung der USA angucke, wenn ich mir die Anti-Atom-Bewegung angucke in den USA, wenn ich mir Teil der Friedensbewegung angucke in den USA, vor allem da geforscht, damit auch liberale, bürgerliche Demokratien, dafür ist dieses Modell nichts anderes erstmal, dann scheinen da so typische Phasen abzulaufen, in denen soziale Bewegungen zum Erfolg kommen. Also er hat immer gesagt, ich gucke mir an, wie die verlaufen sind, wenn sie am Ende erfolgreich waren. Er hat zurückgeguckt, hat gesagt, naja, die waren erfolgreich und die sind durch diese Phasen gegangen. Dieses Modell ist deshalb interessant, weil es sagt, deshalb auch MAP, da gibt es so den Spruch, wenn du in der sozialen Bewegung verloren bist, dann check the map. Dann guck doch mal, ob dir das weiterhilft, zu schauen, wo befindet sich denn deine Bewegung und welche Möglichkeiten hast du vielleicht aus dieser bestimmten Situation, in der die Bewegung steckt, was zu machen, was der Bewegung hilft. Er hat gesagt, bis von der sozialen Bewegung gesprochen wird, dauert es erstmal bis zur Phase 4. Weil am Anfang sind sowas wie normale Zeiten. Die meisten Leute in, sagen wir es mal, Anti-Atom- oder zum Thema Atomkraft in Deutschland, da sind wir dann vielleicht in den 60er und 70er Jahren, sehen überhaupt kein Problem. So ein erster Teil von Leuten in den 70er Jahren sagt, nee, wir wollen jetzt keine weiteren Atomkraftwerke bauen lassen. Das sind aber 10-20% der Bevölkerung vielleicht. Das nennt er stabile Staat, normale Zeiten. Dann fangen die Leute an, sich Gedanken zu machen. Es sind erste Aktionen, auch teilweise sehr große Aktionen. Da reift dann so eine Bedingung, das heißt, da bilden sich Organisationen, Gruppen, vernetzen sich. Da wird so eine Basis gelegt dafür, dass dann, deshalb heißt diese dritte Phase reifende Bedingungen, dass dann eine Bewegung starten kann. Und typischerweise, sagt er, gibt es auslösende Ereignisse. Das können Sachen sein, wie vorhin auch schon gesagt, ein Atomkraftwerk geht in die Luft und das, was davor schon vorbereitet worden ist, da war eben schon Protest, da waren schon kleine Teile von Bewegung, die können plötzlich hier, das ist dieser eine Ausschlag hier, das ist quasi so ein Ausschlag von ganz vielen Aktionen, die jetzt stattfinden, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, können dann im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung dazu beitragen, dass sie sagt, oh ja, da gibt es jetzt eine Protestbewegung. Und plötzlich wird eine soziale Bewegung als solche auch wahrgenommen und darüber berichtet. Und dann läuft so was Typisches ab, wo er sagt, genau darauf ist auch zu achten. Das ist nämlich so eine Hochphase. Plötzlich sind wahnsinnig viele Aktionen. Ganz viele haben so eine Ahnung, ja, jetzt reißen wir was, jetzt hauen wir Atomkraft weg, jetzt schaffen wir die Gentechnik ab, jetzt können wir TTIP irgendwie versenken. Das ist so nach dieser, in dieser Phase wahnsinnig viel Aktivität, zumindest für die, die drinstecken, die haben so den Eindruck, wahnsinnig viel tut sich. Besetzungen an den Unis, jetzt kriegen wir die Studiengebühren gekippt. Da ist ganz viel da. Und die Leute vergessen aber, dass sie tatsächlich noch nicht die Mehrheit der Bevölkerung, noch nicht die Mehrheit und Zustimmung hinter sich haben. Es fühlt sich aber nur so an. Und es fühlt sich sehr intensiv so an. Deshalb kommt dann oft so eine Phase von Krise und Misserfolg, dass nämlich gesehen wird, wir fühlen so, als hätten wir alles schon erreicht, aber real tut sich noch gar nichts. Dann werden weiter Atomkraftwerke gebaut. Vielleicht weniger, aber die werden immer noch gebaut. Da ist so ein Gefühl von Misserfolg da und von Krise. Gleichzeitig wächst aber, so sagt er in seinen Beobachtungen, und Untersuchungen, wächst aber die öffentliche Unterstützung. Das Bewusstsein der Bevölkerung nimmt zu, gleichzeitig ist das Gefühl von Krise und Scheitern da. Und in einem längeren Prozess, oftmals mit einem weiteren Schlüsselereignis für die Anti-Atom-Bewegung in Deutschland, war das Fukushima. Da war schon ganz viel davor da und dann kam sozusagen das Ereignis, dass das endgültig auch die liebe Frau Merkel davon überzeugt hat, zu sagen, ja, jetzt müssen wir endgültig raus. Da können also nochmal so Schlüsselereignisse kommen, die dann zum Erfolg beitragen. Und dann sagt er aber auch, dass es nicht beendet, indem dann halt ein Gesetz gemacht wird, wo drin steht, jetzt beschließen wir den Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland, was wir auch schon mal erlebt haben, weil SPD und Grüne haben das auch schon mal beschlossen gehabt und die CDU hat es kassiert. Es gilt auch immer, diesen Kampf fortzusetzen und darauf zu achten, was passiert. Und diese vielen Zickzack, was ihr da drin seht, sind es verschiedene Rollen, die er annimmt. Und das ist das eigentlich Interessante da drin, dass er sagt, damit das soziale Bewegen funktioniert, braucht es verschiedene Rollen. Das ist jetzt auch wieder ein sehr reformistisches Modell, könnte man sagen. Er definiert jetzt verschiedene Rollen, von denen er sagt, die würde ich jetzt nicht ganz durchgucken. Wer Lust hat, kann sich das einfach dann selber auch nochmal anschauen. Er definiert 4 Rollen von AktivistInnen und sagt, die haben jeweils eine effektive Form, ihre Rolle auszuführen, ihre Aufgaben sozusagen für die Bewegung zu erfüllen. Und es gibt so eine ineffektive Form. Und er sagt, es gibt eben sowas wie Bürger und Bürgerinnen, das ist so die deutsche Übersetzung, Citizen oder Helper, das sind so 2 Begriffe, das sind die, die so eine Art Scharnierfunktion in die Gesellschaft rein haben. Die sind ganz wichtig, weil sie eine Akzeptanz für die Bewegung schaffen. Ohne sowas hat eine Sozialbewegung nie einen Erfolg. Die braucht es. Die braucht dieses Scharnier in die breite Bevölkerung rein. Genauso braucht es effektive Reformer. Das sind Leute, die tatsächlich nachher Reformen umsetzen oder darauf achten, dass zum Beispiel Gesetze geändert werden, dass irgendwelche Dinge tatsächlich umgesetzt werden. Und das sind jetzt eher, würde ich sagen, so unsere typischen Rollen im Aktivismus, ist zum einen so die Rebellen, das sind die halt die aufsehenerregenden Aktionen machen und so tough immer gegen alles. Wenn es ganz ineffektiv ist, dann ist man immer gegen alles und gegen alles und gegen alles, vor allem gegen die anderen Rollen. Da würde dann dem Meuer sagen, genau das ist der Fehler, wenn man gar nicht sieht, dass man die auch braucht, um Erfolg zu haben und sich dann nur so einigelt im rebellisch sein. Und es braucht aber auch Leute, die über das krasse Aktionen machen, raus, auch noch langfristig Strukturen aufbauen. Nicht nur im Sinne von reformistische Strukturen, Gesetze ändern oder so, eine Partei gründen vielleicht, sondern tatsächlich sagen, langfristig in sozialen Bewegungen Strukturen aufbauen, Bildung, an der Kultur zu arbeiten, an Umgehensweisen zu arbeiten und darauf zu setzen. Das sind also vier Rollen und er definiert oder er beobachtet eben und sagt, in verschiedenen Phasen einer sozialen Bewegung haben die verschiedenen Rollen unterschiedliche Bedeutung. In so einer Phase, wo die Bewegung explodiert, das sind es die Rebellen und Rebellinnen, die sind total wichtig, weil die für die Öffentlichkeit sorgen, die sind sichtbar, die machen die Sachen, die in die Medien kommen, die Leute wahrnehmen. Und danach nimmt es aber ab. Und dann kommen diese aktiven Bürgerinnen, die vermitteln eigentlich dann diese Ideen, diese Ideale, diese Ansätze, diese politischen Forderungen, vermitteln die in die Öffentlichkeit. Die sind da viel relevanter und nehmen da auch zu, das werden auch anzahlmäßig mehr. Und am Ende sind es aber diese Reformerinnen, die das dann festschreiben, die dann darauf achten, dass halt der Atomausstieg in Deutschland tatsächlich umgesetzt wird. Vielleicht kann es auch dann sowas sein, wie die Organisation Ausgestrahlt, die sich genau aus so einer Analyse auch gebildet hat, wo Leute genau hier drin gesteckt haben, auch diese Rebellinnen waren. Und dann gesagt haben, naja, wir brauchen jetzt aber auch Organisationen, die jetzt noch da sind, die jetzt darauf achten, dass nicht nochmal dieser Ausstieg gekippt wird. Deshalb ist dieses Modell für mich interessant, weil man tatsächlich da drin gucken kann, wo steht jetzt eine Antikohlebewegung in Deutschland zum Beispiel. Wir haben es jetzt gerade letztes Wochenende auch in dem Campus durchgespielt. Die steht irgendwo hier. Wenn man aber gerade auf den Baggern war mit 3000 Leuten im Rheinland oder in der Lausitz, dann hat man gedacht, man wäre schon hier fett drin und jetzt reißen wir irgendwie bald das Kohlethema in Deutschland rum. Und ja, man fühlt es schnell anders. Aber wenn man sich nüchtern anguckt, dann ist es irgendwo hier und wir wissen gar nicht, was das große auslösende Ereignis sein wird. Vielleicht nochmal irgendeine Studie. Das müssen auch nicht immer explodierende Atomkraftwerke sein. Das können auch irgendwelche Studien sein, die rauskommen, die für so einen Moment sorgen in der Bevölkerung oder in der allgemeinen Öffentlichkeit, wo klar ist, okay, da kann es mit irgendwas so nicht mehr weitergehen. Und dann beginnt die große Mobilisierung oder werden mehr Leute aktiviert. Relevant bei Bill Moyers auch, dass er das nicht so linear sieht, wie ich es gerade dargestellt habe, sondern das läuft auch in Prozessen ab, die eher kreisförmig sind. Und relevant ist, dass und das auch Martin Luther King, finde ich, ein schönes Beispiel, um jetzt einfach auf ein paar Sachen zu bleiben, die ich schon erwähnt habe, der auch so sehr, der hat immer auf den American Dream auch geschworen. Es war immer, wir wollen halt als Schwarzer auch anerkannt werden in den USA. Und hat dann sehr reformerisch sozusagen gearbeitet. Und ist am Ende diese ganzen Kampagnen, die er gemacht hat, auch dazu gekommen zu sagen, naja, aber Gerechtigkeit haben wir damit noch nicht bekommen in den USA. Und hat dann seine letzte große Kampagne angefangen, die tatsächlich eine Kampagne von Armen war, von und für Arme und für mehr Gerechtigkeit. Das heißt, dieses Map zu begreifen, auch als soziale Bewegung, heißt, man erreicht was und von dem aus geht es weiter in der nächsten Phase. Man versucht quasi auch über Reformen, über einzelne Fortschritte und Sachen, die gewonnen worden sind, dann wieder neu anzusetzen. Und dann beginnt quasi der Zyklus wieder von vorne. Soziale Bewegung auch sowas, ja, was nie zu Ende ist. Würde ich damit auch mal so stehen lassen. Damit jetzt noch zwei konkrete Modelle. Das erste ist ein Säulenmodell, dem liegt im Grunde auch eine bestimmte Theorie von Macht zugrunde, auf die würde ich jetzt nicht mehr eingehen. Außer, dass nach dieser sogenannten Konsenstheorie von Macht gesagt wird, das erinnert so ein bisschen an Gramsci und Hegemonie, für die, die das kennen, da wird gesagt, Macht beruht auch darauf, dass mitgemacht wird, dass es auch die Beherrschten zustimmen und unterstützen und ihren Teil beitragen. Und sie können es aber auch entziehen. Also Macht ist dann, oder Herrschaft ist sowas wie Zwang, aber auch Konsens durch die Beherrschten. Ein Stück weit ist auch da Mitmachen und Zustimmen drin. Es ist nicht immer nur der reine repressive Zwang, sondern immer auch Konsens, immer Zustimmung. Und die muss auch immer wieder erzeugt werden. Das wäre so Gramsci als Theoretiker. Und Gene Sharp, der ist deswegen bekannt, weil er mit diesem Buch von der Diktatur zur Demokratie die ganzen Revolutionen der letzten, sogenannten Revolutionen der letzten Jahre im osteuropäischen Raum und dann Arabischer Frühling, da ist ganz viel mit diesem Buch gearbeitet worden. Also tatsächlich auch, weil die Aktivistinnen es sagen, nicht nur er oder die Medien, da kam auch viele Medien, sondern es ist tatsächlich so, dass dieses Buch die letzten 10 Jahre in viele, viele Sprachen übersetzt worden ist und so eine Blaupause war, um Diktatoren zu stürzen. Und war tatsächlich eine Inspiration für in diesen ganzen Ländern auch. Und das ist vereinfacht auf diesem Modell auch basierend. Da könnte jetzt Status Quo steht hier, da könnte auch Problem stehen, irgendein Problem, was da ist. Und er sagt, jedes Problem, jede Gesellschaft, ihr Zustand ruht auf Säulen. Und im Grunde geht es darum, diese Säulen zu kippen. Und wenn man diese Säulen kippt, dann kriegt man auch das Dach darüber. Den Diktator, den Herrscher, das System, das konkrete Problem, das da ist, auch mit entweder zum Wackeln oder sogar zum Umstürzen. Und er beschreibt diese Säulen als, das ist eine Säule, in der sowas wie Autorität drinsteckt, die Überzeugung von Menschen oder der Menschen, dass das Regime oder das Problem, der Zustand legitim ist, dass sowas wie eine moralische Pflicht ist, zu gehorchen. Er sagt, es gibt menschliche Ressourcen, die das Ganze stützen. Das ist ziemlich intuitiv nachvollziehbar. Eine Zahl, die Zahl und Bedeutung von Personen und Gruppen, die gehorchen, die kooperieren oder die auch passiv dem Ganzen noch entsprechen und eben nicht sich entziehen. Es gibt sowas wie materielle Ressourcen, die da sind und was stützen. Fertigkeiten und Wissen, über die ein System verfügt. Und die es braucht auch, um diesen Zustand stabil zu halten. Es gibt unsichtbare Faktoren, vielleicht so psychologische Sachen, die in den Köpfen auch drin sind. Und es gibt, das wäre die Seite von Zwang, es gibt auch die Sanktionen, die Gesetze, die das Ganze aktiv halten. Das ist eine Möglichkeit, finde ich, nochmal quasi geleitet über diese Säulen und diese verschiedenen Kategorien anders über eine Fragestellung nachzudenken. Wir könnten jetzt hier Wahlerfolg der AfD oben reinsetzen und könnten dann diese einzelnen Säulen danach füllen. Und dann wird man effektiver wahrscheinlich zu einer Strategie kommen können, als, hat neulich schon stattgefunden, 25 Linke sitzen im Raum und diskutieren über den Rechtspopulismus der AfD. Und nachher gehen alle raus und haben das Gefühl, ja, wir haben interessant diskutiert, aber eine Strategie haben wir jetzt nicht gefunden. Ich glaube, dass wir, wenn wir das strukturiert danach gemacht hätten, hätten wir an ein paar Punkten, glaube ich, nochmal einen anderen Erkenntnisgewinn gehabt. Das wäre es noch nicht die Lösung gewesen gegen die AfD, aber es wäre das Gefühl gewesen, da ergibt sich was, in dem wir ansetzen können. Zum Beispiel hätte man schauen können, menschliche Ressourcen, das sind diese ganzen Widersprüche, die in der AfD selber gerade da sind. Man könnte also sich einfach mal diese Säule genau angucken und schauen, wo sind da die Widersprüche. Das hätten welche machen können. Andere hätten sagen können, naja, wir gucken uns mal an, wie wir denen eigentlich ihre materiellen Ressourcen vielleicht irgendwie angreifen können. Oder was sind diese ganzen Ängste, die gerade in der Bevölkerung da sind? Sich das auch nochmal einzeln angucken. Das ist also im Grunde in diesem Säulenmodell einfach nur ein Werkzeug, eine Grafik, mit der sich ein Problem, ein gesellschaftlicher Zustand analytischer darstellen lässt. Aus dem raus sich dann Strategien entwickeln lassen können. Das war ein Versuch, Strategie in einer Stunde verschiedenen Modellen sehr runterzubrechen. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas mitnehmen. Ich nehme zumindest mit, dass ihr vieles der Modelle noch nicht gekannt hattet. Und vielleicht regt es euch ja an. Ihr findet unter den Namen auf jeden Fall Sachen in Bibliotheken und Internet und so weiter. Daher, wenn ihr weiter gucken wollt, findet ihr was oder könnt mich nochmal ansprechen. Von daher, jetzt gerne noch Hausbar und...
Nein, ich kann klatschen.
Schön, dass ihr da seid.